herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. So, und heute habe ich wieder diese wunderbare Dame da, die uns in der Königsklasse ein bisschen mehr einweiht, die Zusammenhänge von Seele und Körper zu verstehen. Körper zeigt uns immer wieder in Form von Schmerzen, von Leid, von Entzündungen, von Krankheiten, aber die Seele sagt uns das schon viel früher. Und wir wären alle gut beraten, viel, viel früher auf diese körperlichen Symptome oder auf die seelischen Hintergründe zu hören und es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass es zu Krankheit kommt. Und sie macht das wirklich unglaublich toll und da möchte ich nochmals ganz herzlich Danke sagen, liebe Beate, dass du dieses wunderbare Buch Rettet die Liebe geschrieben hast. Ein ganz einfacher Name, aber wie tiefsinnig das ist, ist für mich, ich habe schon 100-mal gesagt, ich sage es nochmals 100-mal, das ist die Königsklasse. Dahin müssen wir alle irgendwann mal hinkommen und eigentlich sollten wir Eltern das den Kindern schon beibringen oder spätestens die Schule. Das ist wirklich unglaublich toll, was du da gemacht hast. Ja, und damit unsere Zuschauer ein Gefühl darüber kriegen, über was wir hier reden, hast du auch ein Inhaltsverzeichnis, wieso die Psyche, also die Seele so spielt. Wir hatten da über den Spiegel geredet, das Schattenprinzip, der Sound der Kindheit, aber es geht noch weiter, einfach umdrehen, die andere Seite der Medaille, machen wir später mal eine Sendung. Heute geht's um, was hast du davon? Und da möchte ich gerne etwas auswählen, wie zum Beispiel Hilfe, er ist schon vergeben.
Es ist mir inzwischen auch gar nicht mehr peinlich, dass du das Buch lobst. Denn ich sehe, was die Themen bewirken.
Ja.
Und ich habe einen Freund, der ist Rechtsanwalt, der hat mal ganz abfällig gesagt, wo ich gesagt habe, guck mal, hier ist mein neues YouTube-Video. Dann sagt er, es gibt eben Leute, die können nicht mehr lesen. Aber ich bin anderer Meinung, weil das Visuelle oder das Auditive, das ist ja zum Beispiel als Podcast, das ist für manche einfach der bessere Zugangsweg. Und diese YouTubes und die Podcasts und das ist alles
umsonst. Das ist auch eine Zeitfrage, weil es ist ja alles so hektisch und jetzt können wir wirklich von der Reise von A nach B noch einen Podcast hören und so weiter. Das war's abgestürzt, hast du es gehört? Das ist also abgestürzt. Live.
Es kommt eine junge Frau zu mir. Und interessanterweise, also das ist das Thema, Hilfe, er ist schon vergeben. Und sie kommt zu mir wegen Rückenschmerz. Interessanterweise kenne ich die schon 10 Jahre. Und immer wenn sie kommt, hat sie zwar was, aber sie hat auch was. Also sie hat was körperlich, aber sie hat auch ein Thema mit Beziehung. Mhm. Sehr spannend. Und früher war das so, dass sie, als sie noch ganz jung war, da kam sie mit 17, 18, ja, die Jungs, die wollten ja immer nur Sex mit ihr, dann haben sie so vor die Tür gesetzt und so weiter. Was war da für ein Thema dahinter und was hat sie selbst über sich gedacht? Damals dachte sie, ich bin gar nicht hübsch, ich bin gar nicht und so weiter und so fort. Entsprechend haben die Jungs sie auch behandelt. Dann hat sie mir erzählt, ja, sie hatte einen Freund und der hat immer ihre ganze Zeit, sie studierte Lehramt und am Wochenende ihre ganze Zeit hat der geklaut, alles geklaut, hat sie so auch gesagt, das war ihr viel zu viel. So, und jetzt hat sie Rückenschmerzen, das Ganze ist 3 Jahre her und ich frage so ganz angelegentlich, und was macht die Liebe? Da sagt sie, ach, ist ganz schlimm. Echt jetzt? Sag mal, ja, ich habe einen, der ist schon vergeben. Da dachte ich, ey, nee, nicht wirklich, tut's mir echt leid. Muss ja ein bisschen Mitfühlen haben, ne? Mitgefühl haben. Sie schnieft ein bisschen, liegt auf der Liege.
Aber das kenne ich schon wahrscheinlich, oder?
Und dann, nee, das war ihr erstes Mal, dann sage ich, und was hast du davon? Wie, was habe ich davon? Das ist das Oberthema von dem, was wir heute machen. Was verdammt nochmal hast du davon und weißt es nicht? Das ist ja kirre, du hast was davon, du suchst dir das, leidest aber dann darunter. Dann sagt sie, wie? Dann habe ich gesagt, pass auf, ich gehe jetzt raus, wenn ich zurückkomme, weißt du's? Ich kam zurück, da sagt sie, ja, ja, es ist schon alles klar. Mein voriger Freund hat die ganze Zeit genommen. Und als sie mich jetzt gefragt haben, wie das so abläuft, so ein Wochenende, wurde mir das klar. Sie sagte nämlich wörtlich, wir haben 2 intensive Stunden, sehr leidenschaftlich, und danach habe ich
Zeit.
Frei.
Ja, frei.
Was sag ich?
Ach so.
Du sagst es selber. Bitte, ich sag dir mal tschüss. Und beschwer dich nicht mehr, hat sie gelacht und ist gegangen. Sie hat ihren Vorteil gesehen. Ah. Der Fakt ist der, wenn du einen Wunsch hast, ich will freigelassen sein, aber gleichzeitig will ich eine intensive Beziehung, dann wird das immer der stärkere Wunsch, wird sich immer, immer durchsetzen. Das war so, Hilfe ist schon vergeben. Okay, was ist dein Vorteil? Man sollte immer auch gucken, wo ist mein Vorteil? Wo ist jetzt gerade der Vorteil?
Ist sie jetzt glücklich auf diese Art und Weise?
Wie ging es aus? Sie hat inzwischen einen Mann, hat geheiratet und hat sich zu dem entwickelt, was man einen wirklich reifen Erwachsenen nennt.
Also durch das Erkennen der beiden Polaritäten, nämlich keine Zeit und genügend Zeit,
absolut,
hat sie gelernt, damit umzugehen, eine Beziehung aufzubauen.
Absolut, das war übrigens die gleiche, die sich dann wieder 2 Jahre später fürchterlich beschwert hat über die Schule. Referendarin, junge Lehrerin, fürchterlich beschwert. Und jetzt tauchen wir gerade noch mal kurz zurück in die Themen der vorigen Filme. Hat sich fürchterlich beschwert, die Schule ist die Hölle, es ist die Hölle. Erst war das Studium die Hölle, dann war es Referendariat. Das ist auch für viele die Hölle. Also das ist richtig schwierig. Die Referendariatsleiter verlangen viel und so. Die Schule ist die Hölle, was ist die Hölle? Ja, die Schule ist die Hölle, das ist viel zu diffus. Man muss fragen, wer genau, was genau. Der Direktor, was mit dem? Schlägt er dich? Ist der nicht nett zu dir? Nee, der kommt, wann er will, der kommt erst später, der nimmt sich Freiheiten raus, das ist doch unverschämt. Ich lasse sie mal richtig schimpfen.
Das ist wieder ein Muster, sie würde auch gern sowas mal machen.
Welches Thema haben wir da? Der Schatten. Ich habe gesagt, was stört dich genau? Der nimmt sich das und du? Nimmst du dir auch was?
Ich würde auch gern mal.
Du würdest auch gern mal. Das war's. Fertig. Wie lange haben wir dafür gebraucht? 10 Sekunden?
Ja.
Aber nicht mehr. Da hat sie gesagt, gut, okay. Du nimmst dir jetzt auch Freizeit. Ich kenne ja viele Patienten jetzt schon so lange, dass ich sie duze, weil ich sie als Kind schon kannte. Jetzt guckst du mal, dass du dir konsequent auch Freizeit nimmst. Ändert das den Direktor? Nein, aber es ist ihr egal. Soll der doch machen. Wenn er kriegt vielleicht irgendwann mal vom Schulamt eins obendrauf, soll er es doch einfach machen. Es ist nicht mehr ihr Thema. Es ist nicht mehr ihre Baustelle. Sie guckt jetzt, dass sie das hat, wonach sie sich so sehnt, auch mal Freiheit. Sie hatte da schon ein Kind auch und da bist du natürlich Beruf, Kind und so weiter, sehr eng. Das war die gleiche. Und das war gerade ein Ausflug zurück in das Thema Schatten. Aber nochmal zu den Vorteilen, was hast du davon? Sagt mir doch eine Dame, interessant ist, dass die Patienten oft rauskommen mit den für sie wichtigen Themen, wenn ich so gerade fertig bin und am Gehen. Das machen übrigens auch Kinder, wusstest du das? Hast du es jemals erlebt? Ein Kind kommt vielleicht ins Schlafzimmer, ihr wollt schlafen oder ihr seid am Weggehen und in der Tür erzählt das Kind irgendwas Wichtiges.
Ja klar, natürlich.
Und zwar deshalb, weil immer noch die Chance besteht, dass ihr ja doch keine Zeit habt, es vielleicht zu hören. Es besteht auch nicht viel Zeit, um das groß auszubalzen. Sondern zwischen Tür und Angel werden Patienten öfter mal was los. Und dann sagt eine sportliche Patientin, sagt zu mir, ich liebe es mit Frauen zusammen. Und ich verliebe mich immer nur in Frauen, die wohnen weit weg. Immer. Ich kann drauf gehen. Entweder sie ist noch mit einem Partner zusammen oder sie kann nicht weg von der Arbeit oder sie wohnt sowieso weit weg. Das ist fürchterlich. Es ist wie ein Fluch. Sie hat schon die ganze magische Welt, hat sich schon bemüht, was jetzt für ein Fluch auf ihr liegt. Ne? Können Sie ja denken, da ist der böse Engel, irgendjemand hat einen Fluch auf sie gelegt. Du wirst nur Beziehungen finden, die weit weg sind. Ich verfluche dich. Das ist viel einfacher. Hat sie gefragt. Und was haben Sie davon? Wie? Kommt immer die Antwort. Wie? Ach so, ja. Ach, wissen Sie, dann dreht sich das plötzlich. Dann erklärt sie mir, als müsste sie rechtfertigen, dass sie immer Partner findet, die weit weg wohnen. Da sagt sie sagt zu mir wörtlich, aber hören Sie mal, ich habe doch so viel zu tun. Ich hätte doch gar keine Zeit in der Woche für einen Partner. Entschuldigung. Ich wollte Ihnen keine Partner verkaufen, die weit weg sind. Hatten Sie sich nicht gerade eben beschwert? Es ist, als würdest du mit der Frage, was haben Sie davon, ein Stopfen ziehen. Blub. Und plötzlich sind die Leute frei und plötzlich verstehen sie, Moment mal, ich habe ja was davon. Die Quintessenz ist, und da habe ich auch mit ihr ein bisschen dran gearbeitet, ich darf dazu stehen, Zeit für mich zu haben. Wenn du denkst, du musst dir die Zeit für dich erschummeln, dann am besten jemand, der weit weg wohnt, der kann ja eh nicht kommen. Wenn du so weit bist, dass du wirklich jemand bei dir haben möchtest, wenn du erstmal so weit bist und glauben kannst, dass ein anderer dir freie Zeit zugesteht, dann wirst du auch jemand haben, der mit dir lebt. Aber solange du das nicht hast, wird es eben so sein und dann ist es für beide gut, denn der andere Partner hat selbstverständlich auch sein Thema. Oder eine Patientin, da war es auch so. Ich finde immer nur Partner, die weit weg wohnen, die waren mit Männern zusammen. Was haben sie davon? Ach so, ja, ich habe genau dasselbe. Ja, ich habe doch in der Woche so viel zu machen, da habe ich doch meine Vereine und dann habe ich da Arbeiten zu korrigieren. So nach dem Motto, was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Warum wollen Sie mir das streitig machen, die Partner, die weit weg wohnen? Okay, ich habe das, ich kenne das ja schon. Ich sage, sehen Sie, Sie wollen es so. Ja, sieht so aus, ich will es so. Und die Frau, und das ist sehr spannend, die wollte dann arbeiten mit mir. Sie wollte ein bisschen arbeiten an dem, dass sie dachte, ich kann nur freie Zeit haben, wenn der weit weg ist. Das ist ja auch aufwendig. Du hast Reisekosten, da geht das halbe Wochenende aufs Reisen drauf und so. Da sagt sie, meinen Sie, das kann man ändern? Also meinen Sie, ich könnte da hinkommen, dass ich auch mit einem Partner lebe, dass wir zusammenleben können und ich trotzdem freie Zeit habe? Ich sage, wollen wir mal schauen. Habe mit ihr Glaubenssätze bearbeitet, nach dem Motto, wenn ich in Beziehung bin, dann behindert der andere mich. Das war irgendwas, das hatte sie zu Hause so gelernt. Also ist der Vorteil dessen, dass der Partner von weit weg kommt, ich habe die Woche frei. Mit ihr bin ich so weit gekommen, sie wollte es, dass sie dann bereit war, mit jemandem zusammenzuziehen. Und blub, ist der Partner, mit dem sie gerade zusammen war, völlig zufällig, hat er ein Jobangebot bekommen in ihrer Stadt. Und sie konnten zusammenziehen. Und ich sehe sie ab und zu nochmal. Und es geht sehr gut. Und wenn sie meint, der Partner nimmt ihr Zeit weg, dann habe ich gesagt, erinnern Sie sich bitte immer an unser Gespräch. Ich habe ihr so einen Stein mitgegeben als Erinnerung. Einfach irgendeinen Halbedelstein. Guckt, nehmen Sie den in die Hand und erinnern sich. An was sollen Sie sich erinnern? Sie sollen sich daran erinnern, dass alles, was passiert, von Ihnen ausgeht. Und wenn Sie denken, er nimmt Ihnen die Zeit, haben Sie entweder nicht kommuniziert oder Sie haben auch hier was davon. Sie macht das. Manche Paare fangen Streit an. Sie fangen Streit an. Ein junges Paar, eine junge Frau sagt mir, ja, wissen Sie, wir haben auch so oft Streit. Wir haben auch so oft Streit und es geht gar nicht um Wichtiges. Aber irgendwie, einer von uns bricht das dann irgendwie vom Zaun, sag ich, aha, erzählen Sie mal eine typische Situation, wo Sie oft Streit haben. Er hat sich erinnert an das letzte Mal. Ja, da weiß ich noch, da hat er irgendwas im Küchenschrank falsch gemacht. Und dann habe ich einfach, ich habe Streit angefangen. Und danach, was war denn da? Na, da ist er weggegangen. Und dann, da hatte ich meine Ruhe. Halte für möglich, dass du deine Ruhe auch haben kannst, wenn er da ist. Halte für möglich, dass es dir zusteht, dass du Zeiten hast, die nur dir gehören. Da ist häufig so ein Grundübel. Halte es für möglich, dass du auch in einer Partnerschaft deine eigenen Räume hast. Dass zum Beispiel diese Psychiaterin, die ich eben erwähnt habe, die aus der Schweiz kommt, schon vor vielen Jahren haben wir mal drüber gesprochen, wie wir leben. Und da habe ich gesagt, ja, hast du ein eigenes Zimmer? Ich hatte eins. Sagt sie, nein. Ich sagte, du würdest doch bestimmt jedem Patienten empfehlen, zu gucken, dass er ein eigenes Zimmer hat. Lieber aufs Wohnzimmer verzichten hier von wegen Küche, Ess, Wohnen und jedes Kind hat ein Zimmer, nur die Eltern haben keins. Sagt sie, ja, ich würde es jedem Patienten empfehlen, aber ich habe selbst keins. Interessant. Mhm. Die Fachleute vergessen es bei sich selbst zu tun. Darauf passt aber der Spruch, der Wegweiser geht den Weg ja auch nicht selbst. Steht der Wegweiser und sagt dir, da gehst du hin und am besten gehst du so hin, aber ich gehe den Weg auch nicht selbst, ich bleib stehen. Die Wegweiser sollten aufpassen, dass sie vielleicht auch mal diesen Weg gehen. Es ist überzeugender. Mhm. Halte für möglich, dass Partner eine Eigendrehung haben und dass es normal ist. Und wenn du bei deinen Eltern vorgelebt bekommen hast, dass man immer zusammenhängen muss oder dass Streit das Mittel ist, um mal eigene Zeit zu haben, dann löse das auf, indem du dir überlegst, ja, freie Zeit steht mir auch in der Beziehung zu. Freie Zeit steht mir auch in der Beziehung zu. Und einen tragischen Fall habe ich erlebt von, was hast du davon? Rache. Rache. Ein Mann bringt seine Frau im Rollator und sie hat MS. Und ich soll sie behandeln. Er bleibt aber immer dabei. Er muss ja auf sie aufpassen. Liebevoll. Immer wachsam sitzt er da in dieser Ecke. Und irgendwann dachte ich, den schickst du jetzt mal raus. Und dann habe ich die Frau gefragt, wie war denn ihr Leben so? Dann fing die mal an. Dann hat die gesagt, ja, der hat mich geschlagen. Er ist dauernd fremdgegangen. Okay. Dann habe ich, ich war ganz schön dreist eigentlich, aber vielleicht auch mutig, weil mir fiel auf, dass sie unter meiner Behandlung schlechter wurde. Das ist ungewöhnlich. Du kannst mal unter Homöopathie erst Verschlechterung haben, aber unter meiner Behandlung schlechter werden, musst du mal genauer hingucken. Und dann habe ich ihn eben rausgeschickt. Und dann sagte sie, er hatte dauernd Affären und er hat mich auch geschlagen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt? Jetzt haben Sie dafür MS, dass er da bleiben muss? Sie hat Tränen in die Augen gekriegt und hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, Sie merken, dass Sie hier unter der Behandlung schlechter werden, richtig? Und dann habe ich sie gefragt, wo sitzt denn Ihr Mann? Sitzt er immer noch auf der Sünderbank? Bestrafen Sie ihn immer noch? Sagt sie, ja. Dann habe ich gesagt, Sie haben jetzt genau zwei Möglichkeiten. Die sage ich Ihnen hier in aller Klarheit. Entweder Sie sagen, ja, ich will mit ihm leben und lassen ihn von der Sünderbank runter. Dann kann ich Ihnen helfen. Oder aber, Ihre Blasenschwäche geht immer weiter. Sie werden sehr bald Windeln haben und im Rollstuhl sitzen. Ihr Partner lässt sich nicht auf ewig auf der Sünderbank sitzen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Von der weiß ich, sie hat den Weg des Niedergangs gewählt. Das ist die letzte Rache, die sie an ihrem Mann noch nehmen konnten. Und das Gefühl der Rache, das war ihr Vorteil. Die Rache war ihr wichtiger, als selbst gesund zu werden. Und sie hat sich geopfert, in Anführungsstrichen. Und ich sehe, dass das ihre Entscheidung war. Sonst wäre sie wiedergekommen. Und ich habe gesehen, dass sie meinem Gespräch sehr wohl, dass sie das sehr wohl als ihre eigene Wahrheit gesehen hat. Das sind bewegende Momente. Und da muss ich Abstand nehmen und einen Schritt zurücktreten und mir sagen, es ist nicht mein Leben. Sie hat die Entscheidung getroffen. Die Frage ist ja auch, warum hat er sie geschlagen? Warum hat er dauernd Affären gehabt?
Klar.
Und wenn zum Beispiel eine Frau, und da sind wir wieder bei den Themen Sound der Kindheit, wenn eine Frau sich dauernd klein macht vor dem Mann und dauernd nett ist und dauernd nur guckt, was sie ihm Rechtes Gutes tun kann und ihm dauernd nach dem Mund redet, weißt du, was die wird, so eine Frau für einen Mann? Langweilig. Mhm. Langweilig, und er fängt an, den Respekt vor ihr zu verlieren. Und dann fängt er an, sowas zu machen, weil so jemand, der da langweilig zu Hause sitzt, ist rechtfertigt, den Mann jetzt nicht dauernd fremd zu gehen und zu schlagen, schon gar nicht. Aber das ist das, die Frau denkt, Sound der Kindheit, sie muss sich klein machen, so ist sie durchgekommen. Der Vater war schon immer ein bisschen laut, und wenn sie unterm Radar bleibt, und so ist sie das in ihrer Ehe auch, so hat ihre Geschichte begonnen. Und deshalb war dieses unglückselige, der unglückselige Verlauf der Geschichte. Und es erzählt mir niemand, dass die Beziehung Schicksal ist. Es ist es nicht. Es ist Schicksal, wo du reingeboren wirst. Wobei ja gesagt wird, die Seele sucht sich ihren Platz. Wenn ich zum Beispiel frage, all das, was sie erlebt haben, was hatten sie davon? Zum Beispiel eine Frau sagt mir, ja, auf mich hat niemand gehört und was ich wollte, das war und so weiter. Ich frage dann immer, weil es ist so eine Unversöhnlichkeit häufig. Ne? Das ist jetzt unabhängig von diesem MS-Fall, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt fertig, ich muss respektieren, wie die Frau weiter ist. Was hatten sie davon, so eine Kindheit zu haben? Dann wird aufgezählt, ich bin enorm selbstständig, ich bin enorm freiheitsliebend, ich kann meine Dinge selber organisieren. Okay, könnten sie eventuell in Betracht ziehen, dass die Kindheit ihnen dann auch etwas genützt hat? Dass es etwas war, wo sie Muskeln gezeigt haben? Und kennen sie jemanden, der zu Hause verwöhnt wurde? Die meisten kennen jemanden. Was ist denn aus dem geworden? Aus dem ist gar nichts geworden. Der konnte gar keine Muskeln entwickeln. Und Eltern sein heißt Fehler machen. Es ist vollkommen klar, es zählt in diesem Moment nur die persönliche Realität. Aber Eltern sein heißt Fehler machen. Und Pierre Frank hat ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt die
Resonanz.
Die Resonanz. Das gebe ich dreimal die Woche, fünfmal die Woche gebe ich das weiter. Als Einstiegsdroge, um überhaupt mal dran zu kommen an die eigenen Themen. Das Gesetz der Resonanz. Und das Make a New Past. Also geh nochmal zurück in die Kindheit und guck, was hat es dir eigentlich genützt? Ja, es hat wehgetan. Aber was habe ich dafür bekommen? Das versöhnt einfach sehr. Ne? Ja, das ist für Leute, die noch nie was gehört haben, ist das ein ganz, ganz wunderbares Buch, um in Frieden zu kommen. Wenn du mit der Kindheit nicht in Frieden bist, Anselm Grün sagt, wenn du die Dramen der Kindheit nicht anschaust und mit ihnen in Frieden kommst, werden diese Dramen dein weiteres Leben bestimmen. Und der englische Satz heißt, make peace with your past, so it won't screw up your present. Also es wird deine, es macht Frieden mit der Vergangenheit. Ansonsten schlägt es deine Gegenwart immer rund. Schwerer gesagt als getan. Wenn man weiß, wie man dran geht, geht es ein bisschen leichter.
Wir haben durch diese Sendereihe jetzt mit dir eine ganz andere Tiefe gefunden von Medizin, wo man sich nur wünschen kann, dass man da hinkommt. Aber die Patienten kommen ja auch nicht zu dir, um jetzt an diese Tiefe zu graben, sondern sie kommen eigentlich zu dir, weil sie Schmerzen haben oder eine ganz klare Dienstleistung haben wollen.
Ganz klar.
Und in welchen Fällen, oder ist es eigentlich in jedem Fall so, dass du sie jährlich von hier darüber führst?
Wenn jemand kommt und hat Rücken oder habe Kopf oder habe das und das und das, ich habe ein Schema, wo alle, die erste Sitzung ist ja eine Stunde Zeit, alle bekommen immer ein langes Gespräch. Ich gucke, wer sind sie? Ich mache immer eine Narbenanamnese, weil Narben können Meridiane stören und haben eine eigene Triggerfunktion elektrisch. Die können den ganzen Körper stören. Am Herzinfarkt stirbst du nicht vor Schmerz. Am Herzinfarkt stirbst du auch nicht, weil du ein Loch im Herz hast. Am Herzinfarkt stirbst du, weil Narben im Infarktrandgebiet anfangen, elektrisch zu triggern. Steht in jedem alten Pathophysiologiebuch. So, und daran stirbt man. Und jede Narbe hier kann das genauso machen. Hier unten eine Narbe von einem Kaiserschnitt. Da fängt eine Stelle an zu triggern, ne? Polarisation, Depolarisation. Und schon wird das ganze System hier gestört, weil das hier ein Stromkasten ist mit ganz vielen Ganglien und Nerven. Das gucke ich immer an. Ich schaue immer, ob Zahnstörhäute da sind. Ich lasse mir immer die Zähne mitbringen, also die Bilder. Und ich frage immer, ich habe so große Ohren für, was für Dramen haben Sie im Leben gehabt? Wir haben ein Blatt, was die Leute ausfüllen müssen, Narbenzähne, weiß ich was. Was war Besonderes im Leben? Wo ist jemand gestorben? Wo ist Ihnen was widerfahren? Sowas. Und ich bin ganz aufmerksam, wenn jemand anfängt, was zu tun, sich zu beklagen. Und ich frage immer nach Beziehungen. Wie geht es denn so zu Hause? Tja. Was könnte denn besser sein? Und aber da hänge ich auf.
Wenn das jetzt das erste Semester einer Ausbildung zum Mediziner wäre, wäre das ja eigentlich schon fantastisch, oder?
Erstes Semester, wunderbar. Dafür brauchst du nicht Telefonbücher auswendig lernen. Medizinstudium ist ja grauenhaft. Da musst du ja eine Denkleistung haben. Alleine die Anatomie der Arme für die Prüfung fertig zu haben. Ich habe das 8-mal gelernt. Jetzt weiß ich es, aber ich weiß es, weil ich es jeden Tag benutze. Das ist ja das Ding. Du musst so viel lernen, das ist irre. Das musst du aber nicht lernen, das musst du nur verstehen. Verstehen und anwenden. Und du kannst es gleich anwenden. Und ich würde meine Zeit kostenlos zur Verfügung stellen, in die Schulen zu gehen, ein Curriculum aufzubauen, sogar schon für Grundschüler. Was stört dich am anderen? Wieso haust du nach dem? Sieht er vielleicht aus wie der Cousin, der dich schon mal gezwickt hat? Ne? Was passiert hier genau? Kannst du vielleicht ein bisschen aufpassen auf die Klasse? Sowas. Ich würde Grundschulunterricht. Ich würde in die weiterführenden Schulen gehen. Ich würde Ausbilder ausbilden. Das wäre so, wo ich sagen würde, das ist mein Zimbabwe, ja? Wo ich hingehen würde, um Entwicklungshilfe zu leisten. Wir gehen ins Ausland und leisten Entwicklungshilfe und bauen Schulen und bauen Brunnen. Alles wunderbar. Aber hier ist auch Entwicklungshilfe zu leisten.
Schein.
Und die Welt wird einfach besser werden. Wenn jeder seine Themen anguckt, da hättest du eine bessere Welt. Wer ist das nicht wert?
Ich sage ja, wir steigen jetzt in diese Königsklasse auf. Wir reden auch immer wieder von Schwingungserhöhung, weiß Gott was alles. Aber hier haben wir wirklich diese fundamental wichtigen Themen, dass wir eine Seele haben, dass der Mensch eine Seele hat. Ich meine, wie sieht das eigentlich die Schulmedizin? Was sagt die Medizin eigentlich dazu? Hat der Mensch eine Seele?
Die Schulmedizin sagt, was ich nicht erklären kann, sehe ich als psychisch an. Okay. Und dabei ist es das dann. Der Gynäkologe einer Patientin, die diese Woche da war, stellen Sie sich vor, mein Gynäkologe hat zu mir gesagt, als ich meine Beschwerden bla 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 geschildert habe, ich werte das nicht ab, sondern das ist alles psychisch, gehen Sie mal zum Psychologen. Ja, letztendlich war es ein seelisches Thema. Ja. Aber du siehst, wo es aufhört dann. Wir sind doch darin nicht geschult.
Woher auch?
Die Zeiten der Praxis gibt es auch nicht her. Auf der anderen Seite wäre jetzt das, diese Themenabfolge wäre geeignet, um schnell dran zu kommen. Ganz schnell. Ich habe Vorträge über Burnout gehalten. Was hat es mit dir zu tun, dass du gemobbt wirst? Was hat es mit dir zu tun, dass der Chef blöd ist? Das hast du in 3 Sätzen runtergebrochen. Ich habe eine Freundin, die hat einen Chef seit 20 Jahren und das ist inzwischen der 7. Chef und er ist immer gemein zu ihr. Und sie ist Wissenschaftlerin, sie studiert, sie hat einen Doktortitel, aber sie will nichts ändern. sie traut sich in unserem Freundeskreis schon gar nicht mehr, sich zu beschweren. Ja, wenn die Beate dabei ist, dann kann ich ihr überhaupt nichts mehr darüber erzählen. Komisch. Er ist eben wie ihr Vater. Aber sie hat das gesucht. Ihr Sekundärvorteil, ihr Vorteil, was sie davon hat, ist, es ist wie zu Hause und damit kommt sie klar. Und sie erzählt jedes Mal, ja, weißt du, mein Vater hat, ey, hallo, hör mal zu, also, wie lange willst du das jetzt noch erzählen?
Beate, du bist herrlich. Es ist so schön, mit dir Sendungen zu machen. Ich bin mir sicher, die Zuschauer und Zuschauerinnen werden dich in der Zwischenzeit auch richtig lieben und sich freuen auf die nächste Staffel. Liebe Beate, die Sendezeit ist durch. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lachen Sie munter weiter, wie uns die Dame uns das vorgegeben hat. Es ist so herrlich. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Wiederschauen miteinander.